Ja, schön wieder hier zu sein und herzliche Grüße aus Holzminden bringe ich natürlich mit. Und ich möchte die heutige Predigt mit einer kleinen Testfrage beginnen. Wer kann sich denn noch an den Predigttext erinnern, den ich im letzten Sommer mitgebracht habe? Das ist ganz schön schwierig, ne? Schon ganz schön lange her. Damit das Gehirn auf Touren kommt, visuell ist das ja meist etwas besser, habe ich eben dieses Bild nochmal mitgebracht mit den drei Karten. Das hatte ich letztes Mal auch dabei und ja, habe damit die ersten beiden Predigten dieser kleinen Reihe auch illustriert. Weiß jemand noch, was das für ein Text war? Genau, genau. Es ist der Text aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Ich lese ihn jetzt nochmal. Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Und ich hatte diesen Vers in die Welt des Kartenspielens übertragen. Was ist mir gegeben an Karten? Was sind mir für Karten gegeben für mein Leben? Das ist ja immer sehr spannend, wenn man so ein Kartenspiel spielt und man nimmt dann die ausgeteilten Karten auf die Hand und guckt so nacheinander, hat man jetzt gute Karten oder schlechte Karten für diese Runde? Und genau so spricht auch Paulus, der den Brief geschrieben hat, den 2. Timotheusbrief, nämlich an seinen Freund Timotheus. Genauso spricht auch Paulus. Und er gibt Timotheus damit etwas mit für seinen Weg als Evangelist und Gemeindevorsteher. Er sagt ihm nämlich ganz klar, was Gott ihm gegeben hat. Keine Angst, sondern Kraft, Liebe und Selbstbeherrschung. Und in der ersten Predigt, letzten Sommer, hatten wir uns mit den beiden Schlüsselwörtern Angst und Kraft beschäftigt. Nämlich, dass Gott keine Angst gibt, aber Kraft. Und im zweiten Teil ging es dann um die Liebe. Und das hatte ich euch anhand der Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen nahegebracht. Die Predigten, wie gesagt, waren schon im letzten Sommer und aus organisatorischen und krankheitsbedingten Gründen bin ich euch heute noch den dritten Teil schuldig. Darin geht es, welche Überraschung, um die Selbstbeherrschung. Mit der Selbstbeherrschung konnte ich zunächst wenig anfangen. Ja, Kraft und Liebe, das sind starke Worte, ein starker Zuspruch. Aber Selbstbeherrschung, das ist irgendwie abstrakter, das ist nicht so greifbar, es klingt irgendwie unwichtiger und auch ganz schön anstrengend. Aber gerade dadurch war meine Neugier geweckt und ich fühlte mich herausgefordert, hier tiefer zu forschen, was denn so wichtig an der Selbstbeherrschung ist, dass Paulus sie mit der Kraft und mit der Liebe auf eine Stufe stellt. Dabei wundert ihr euch vielleicht als Bibelkenner, dass ich von der Selbstbeherrschung rede und nicht die gängigere Übersetzung Besonnenheit verwende. Das griechische Wort Sophrosyne, und hier muss ich mich in Unkenntnis der altgriechischen Sprache auf meine Internetrecherchen verlassen, lässt mehrere Bedeutungen zu. Die Übersetzung Besonnenheit ist gerade durch Luther weitestgehend verbreitet, aber dieses Wort wird eben heute nicht mehr so oft verwendet und deswegen ist es etwas schwer zu verstehen. Im biblischen Kontext bedeutet das zugehörige Adjektiv sich nicht von seinen Begierden beherrschen lassen. Und daraus ist dann die Übersetzung Selbstbeherrschung entstanden, die mir im Laufe mit der Beschäftigung mit diesem Thema als sehr treffend erschien. Selbstbeherrschung also. Wörtlich bedeutet das, das Selbst zu beherrschen. Aber wer herrscht in diesem Herrschaftsverhältnis über wen? Dazu müssen wir in die Geschichte der Menschheit eintauchen, so wie sie uns die Bibel erzählt. Im sogenannten Sündenfall entschied der Mensch in Gestalt von Adam, seinen eigenen Willen über Gottes Willen zu stellen. Und diese Entscheidung hat sich seitdem milliardenfach in der Menschheit wiederholt. Wir können von Natur aus gar nicht anders, das meint die Bibel, wenn sie von der sündigen Natur des Menschen spricht. Und so kommt es, dass wir zwar erkennen, was gut ist und damit Gottes Willen entspricht, aber sehr oft daran scheitern, es auch zu tun. Das meint Paulus, wenn er in Römer 7 feststellt, das Gute will ich tun, aber ich tue das Böse. Ich bin ein Gefangener der Sünde. Das haben wir ja eben in der Textlesung gehört. Kein Mensch konnte sein Leben lang in allem Gottes Willen, also das vollkommen Gute, tun. Und so waren alle Menschen nach ihrem Tod zur ewigen Trennung von Gott verurteilt. Denn bei Gott kann nur sein, wer so gut und so heilig ist wie Gott selbst. Jede Absicht oder Handlung, die nicht Gottes guten Willen entspricht, trennt von Gott. Gott hat dieses Dilemma gesehen und sich in Gestalt seines Sohnes hingegeben, um an unserer Stelle ein für alle Mal für diese Sünde der Trennung von Gott bestraft zu werden. Damit hat Gott unsere Schuld aus der Welt geschafft, wie Paulus in Römer 8, Vers 3 ja bestätigt. Haben wir eben auch gehört. Wer diese Rettungstat für sich persönlich annimmt, weil er zugibt, dass es sonst keinen anderen Weg gibt, um vor Gott bestehen zu können, der wird in dieser sogenannten Bekehrung mit dem Geist Gottes ausgerüstet. Und dieser Geist lässt uns dann erkennen und befähigt uns dazu, Gottes Willen zu tun. Es findet also in der Bekehrung ein Herrschaftswechsel statt. Und damit kommen wir wieder zu unserem Thema der Herrschaftsverhältnisse. Vor der Bekehrung, als alter Mensch, wie es in Epheser 4 auch heißt, beherrscht uns unsere menschliche Natur, die nicht dazu fähig ist, den Willen Gottes zu tun, weil wir seit dem Sündenfall unserem eigenen menschlichen Willen folgen. Nach der Bekehrung, nach dem Empfangen von Gottes Geist, kann dieser Geist in uns wirken und uns helfen, Gottes Willen zu erkennen und eben dann auch zu tun. Und diese Veränderung kann so gravierend sein, dass der Epheserbrief uns dann als neuen Menschen bezeichnet. Vielleicht stört es den einen oder anderen von euch, wenn ich die Worte Sünde oder die sündige Natur des Menschen verwende. Gehören solche Vokabeln nicht ins Mittelalter, als die Menschen von der Kirche unterdrückt wurden? Wurde und wird auch nicht bis heute manchmal in der Kindererziehung zum Beispiel die Angst vor Gottes Zorn als Machtmittel missbraucht? Und gibt es nicht auch gute Menschen, die nicht an Gott glauben? Das Wort Sünde mag durch schlechte Erfahrungen negativ besetzt sein. Und sicher können viele Menschen auch aus sich heraus etwas Gutes bewirken. Aber immer? Von der Zeit, von der Geburt bis zum Tod? Wenn wir ehrlich sind, so kennt doch jeder von uns Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen, die eben nicht gut sind. Die uns und anderen schaden, die egoistisch motiviert sind und die wir trotzdem nicht einfach abstellen können. Hier beobachtet die Bibel, dass wir eben ein Gefangener der Sünde sind. Und da ist es unerheblich, ob ich das alte Wort Sünde verwende oder ob ich auf Neudeutsch schädliche Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster sage. Vollkommen gut, nämlich heilig, ist nur Gott allein. Das müssen wir zugeben, wenn wir ehrlich sind. Und um mit unserer menschlichen Natur in Gottes Gegenwart kommen zu können, dafür brauchen wir Jesus, der unsere von Gott trennende Sünde am Kreuz ein für alle Mal eliminiert hat. Wenn Paulus seinem Freund Timotheus und damit auch uns, also den Geist der Selbstbeherrschung, zuspricht, so bedeutet dies, dass wir nicht machtlos unseren alten Denk-, Gefühls- und Verhaltensmustern folgen müssen, die Schlechtes bewirken. Wir sind ihnen nicht mehr ausgeliefert, sondern wir können mit Hilfe des Heiligen Geistes neue Muster einüben und zu einem neuen Menschen werden. Ich sage bewusst einüben, denn es gibt hierzu drei Missverständnisse, die ich aus dem Weg räumen möchte. Missverständnis Nummer 1. Ich werde Christ und Gott macht den Rest. Er allein sorgt dafür, dass der alte Mensch verschwindet und ich zu diesem neuen Menschen werde. Ich denke, dass viele langjährige Christen hier im Raum mir zustimmen, dass es so einfach nicht ist. Unsere menschliche Grundstruktur, die bleibt. Aber mit dem Geist der Selbstbeherrschung können wir lernen, unsere menschliche Seite zu beherrschen, anstatt uns von ihr beherrschen zu lassen. Diese Veränderung ist ein lebenslanger Prozess und braucht meine aktive Mithilfe. Missverständnis Nummer 2. Und damit würden wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Ich werde oder bin Christ und muss mich nur genug anstrengen, um zu diesem neuen, guten Menschen zu werden. In diese Falle tappen wir leicht, denn aus der menschlichen Welt sind wir es ja gewohnt, dass Anstrengung zum Erfolg führt. Aber hier ist es vertrackt. Denn wenn ich mich anstrenge, ein besserer Mensch zu werden, dann nähre ich ja wieder mein eigenes Ego, mein eigenes Selbst, und dann werde ich wieder größer und Gott in mir wird kleiner. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Auf den Punkt bringt das die Psychologie, diesen Mechanismus mit dem Satz, wogegen ich ankämpfe, das wird stärker. Jeder, der versucht, eine Weile auf Süßigkeiten oder irgendwas anderes zu verzichten, der weiß, wie übermächtig gerade dann das Verlangen danach werden kann. Diese Veränderung zum neuen Menschen geschieht also in einer aktiv-passiven Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Weder macht Gott alles allein, noch kann ich alles allein machen. Und wie das gehen kann, möchte ich euch gleich an einem Beispiel erläutern. Doch vorher möchte ich noch ein drittes Missverständnis ausräumen. Es reicht, alles verstanden zu haben. Nein, das reicht nicht. Wer das probiert, wird oft zum Heuchler. Der Verstand sagt, was von mir als Christ erwartet wird, und vielleicht kann ich das dann sogar tun, aber mein Herz bleibt davon unberührt und das ist es, worum es Gott immer geht. Der Mensch ist ein ganzheitliches Wesen und damit ist auch seine sündige Natur ganzheitlich. Und schädliche, ungute Muster können die Gedanken betreffen oder die Gefühle Oft hängt es beides auch zusammen und schaukelt sich gegenseitig noch hoch, bis hin letztendlich zu unguten Verhaltensweisen. So wie bei Kain und Abel, als Gott das Opfer von Kain nicht annahm. Daraufhin wurde der sehr zornig. Bestimmt hatte er auch noch negative Gedanken gegen seinen Bruder oder auch gegen Gott. Und dann am Ende erschlug er Abel. Und deshalb warnt Jesus in seiner Bergpredigt auch schon vor schädlichen Gefühlen und Gedanken und nennt sie allein schon Sünde, bevor die Taten folgen. Das sagte er zum Beispiel zum Thema Ehebruch. Selbst dann, wenn kein schädliches Verhalten erfolgt, sind auch die Stufen davor schon Sünde. Nach biblisch-hebräischem Verständnis läuft all das im Herzen eines Menschen ab, dem Ort von Denken, Fühlen, Wollen und Glauben. Hier treffen die Komponenten des alten Menschen auf den Geist Gottes, der uns die Selbstbeherrschung, also die Beherrschung unseres menschlichen Denkens, Fühlens, Wollens und Glaubens ermöglicht. Und ich finde es hilfreich, sich diesen Ort auch wirklich als Herzensraum vorzustellen, also wirklich auch richtig im Körper, weil das macht das Ganze irgendwie ein bisschen plastischer, nicht mehr ganz so abstrakt. Trotzdem war das ja alles jetzt so ein bisschen abstrakt, was ich euch erzählt habe, und ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet. Denn nun möchte ich euch anhand eines Beispiels, des Beispiels Neid, zeigen, wie wir aktiv-passiv mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten können und uns so zu einem neuen Menschen verändern lassen können. Hierbei beziehe ich mich auf einen Artikel von Sharon Brown, einer christlichen US-amerikanischen Autorin, die diesen Prozess in sich selbst beschrieben hat. Anstelle von Neid können hier auch viele andere schädliche Muster eingesetzt werden. Die Methode ist quasi immer die gleiche. Man könnte auch über Geiz, Überheblichkeit, übermäßiges Sorgen, Angst, depressive Gedanken oder Jähzorn nachdenken. Die Liste ist so lang, wie die menschliche Natur komplex ist. Und ihr könnt ja mal überlegen, wo ihr euch so am ehesten wiederfindet. Nun aber zurück zu dem Beispiel vom Neid. Neidisch sein ist ganz klar ein sündiges Denk- und Gefühlsmuster. Das sagt uns zum Beispiel das 9. und 10. Gebot im Alten Testament. Aber was macht Sharon Brown, als sie heftige Neidgefühle feststellt, die immer dann besonders stark auftreten, wenn andere Autoren bessere Verkaufszahlen oder Kritiken haben und ihre Bücher mehr so nach unten rutschen? Der erste Schritt, den sie geht: das Neidgefühl anschauen und vor sich selbst und Gott ehrlich zugeben. Das macht Mühe, das braucht Zeit und es stimuliert das eigene Selbstbild. Aber es ist unabdingbar, wenn wir eine Veränderung des Herzens erreichen wollen. Dilke Gülker-Grimm, ein christlicher Coach, schreibt dazu: Gefühle sind wie schreiende Kinder. Sie wollen gesehen werden. Je weniger sie beachtet werden, umso lauter schreien sie. Und gerade diese starken, auch negativen Gefühle können uns zu den Wahrheiten unseres Herzens führen, die unter der Oberfläche verborgen sind. Gott möchte diese Ehrlichkeit von uns. In der schon erwähnten Begegnung zwischen Kain und Gott, nachdem Kains Opfer nicht angenommen wurde, fragt Gott ihn im 1. Mose 4, Vers 5: Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? Gott möchte Kain mit dieser Frage die Chance geben, mit ihm ins Gespräch zu kommen und sein eigenes Gefühlsleben zu erforschen. Er bietet ihm so die Gelegenheit, sein altes Gefühlsmuster zu unterbrechen und die Ursache für den Groll und den Zorn gegen seinen Bruder zu ergründen. Und das, bevor seine heftigen Gefühle ihn dazu bringen, seinen Bruder totzuschlagen. Wie wir wissen, hat es nicht gefruchtet. Dabei ist es hilfreich, das Gefühl, was man so intensiv hat, aus einer neutralen Position heraus zu betrachten, ohne völlig damit zu verschmelzen. Also nicht zu sagen, ich bin neidisch oder ich bin zornig oder ich bin wütend, sondern ja, ich habe dieses Gefühl, aber ich bin noch mehr. Das gelingt häufig erst einige Zeit nach dem Gefühlsausbruch. Denn solange man noch so heftig mit diesem Gefühl verschmolzen ist, ist eine neutrale Beobachtung meistens nicht möglich. Sharon Brown, unser Beispiel, hat dann vielleicht später gesagt: Ja, ich habe starke Neidgefühle und ich kann das im Moment auch gar nicht ändern. Aber meine Person besteht aus mehr als nur aus diesem einen Gefühl. Hier kommt wieder der Herzensraum als Ort der Gefühle, der Gedanken, des Wollens und Glaubens ins Spiel. Denn hier befindet sich auch der Heilige Geist. Und so kann Sharon Brown mit dem Geist der Selbstbeherrschung entscheiden, dass sie sich eben nicht von diesem starken Gefühl beherrschen lassen will. Der zweite Schritt: Nachdem Sharon Brown Gott ihre Neidgefühle bekannt hat, bittet sie ihn, die Ursache für diese Gefühle zu zeigen. Und in einem Prozess über mehrere Tage und Woche kann sie so zunehmend erkennen, dass es ein Lebensgefühl des Mangels ist, das diese heftigen Neidgefühle beim Erfolg anderer Autoren in ihr auflöst. Ich komme zu kurz, könnte so ein Glaubenssatz sein, dem sie unbewusst folgt. Neid glaubt der Lüge, dass Liebe und Anerkennung in dieser Welt begrenzt sind. Wenn jemand anderes Anerkennung erfährt, kommt die Angst hoch, dass für einen selbst nicht mehr genug übrig bleibt. Neid lässt daran zweifeln, dass auch genug für mich da ist und dass Gott es auch gut mit mir meint und meine jetzige Situation wirklich das Beste für mich ist. Das sind Lügen, die in unserer Welt weit verbreitet sind. Und es gibt noch so viele andere Lügen, die uns von Gott wegbringen wollen. Dass diese Lügen bei Sharon Brown Fuß fassen konnten, ist ein Zeichen dafür, dass sie den Blick für Gottes Wahrheiten verloren hat oder vielleicht auch noch nie so richtig verinnerlicht hatte. Daher geht sie nun den dritten Schritt. Sie kehrt um zu Gott, bekennt ihm, dass diese Lügen ihr Denken und Fühlen bestimmt haben und taucht neu in Gottes Wahrheiten ein. Dabei kann sie sicher sein, dass der Geist Gottes, der ihr Leben bestimmt, stärker ist als der Geist der Lüge, von dem die Welt beherrscht wird. So heißt es im 1. Johannes 4, Vers 4. Sie liest und meditiert über Gottes Wort, indem Gott ihr diese unendliche, persönliche Liebe zuspricht, indem er ihr versichert, dass sie bei ihm keinen Mangel leidet. Sie füllt ihr Herz neu mit Gottes Wahrheit. Sie dankt ihm dafür und sie lobt und preist ihn. Auch das ist keine einmalige Angelegenheit, sondern ein längerer Prozess. Außerdem gewöhnt sie sich an, bei jedem Anflug von Neid auf einen anderen Menschen ganz bewusst genau dieser Person Gutes zu wünschen und sie zu segnen. Das fühlt sich zuerst unnatürlich und irgendwie gespielt an, schreibt sie, aber dennoch hätte es ihr Herz verändert. Ihr ahnt es schon, dieser Prozess kostet Zeit, Geduld und Beharrlichkeit. Immer wieder müssen wir unsere schädlichen Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster wahrnehmen, sie Gott bekennen, um Veränderung bitten und uns neu mit Gottes Wahrheit füllen lassen, gegen die Lüge in uns. Das ist die schlechte Nachricht für alle, die dachten, Gott mache sie mit der Bekehrung zu einem neuen Menschen. Aber das ist gleichzeitig auch die gute Nachricht für alle, die schon so lange mit einem schädlichen Muster kämpfen und es einfach nicht schaffen, sich zu verändern. Die sich vielleicht eine fromme Hülle zugelegt haben, aber tief im Innern immer noch heftig neidisch sind, um bei diesem Beispiel zu bleiben, oder ängstlich, oder geizig, oder nachtragend, oder jähzornig, oder was immer euch einfällt, was ihr bei euch wisst. Gott hat uns einen Geist der Selbstbeherrschung gegeben. Es ist möglich, die eigenen Gedanken, Gefühle und Verhaltensmuster zu beherrschen, anstatt sich von ihnen beherrschen zu lassen. Es ist möglich in der Kraft des Heiligen Geistes. Und durch diese tiefgreifende Veränderung des Herzens kann dann eben auch der Geist der Kraft und der Geist der Liebe, die ja genauso in diesen Vers reingehören, über den wir heute sprechen, Raum in unserem Leben gewinnen. Denn den Geist der Kraft, den braucht besonders jemand, der sich häufig mutlos, verzagt, ohnmächtig, depressiv, überfordert oder ängstlich fühlt. Und den Geist der Liebe braucht besonders jemand, der sich ungeliebt fühlt oder unbewusst glaubt, dass er sich Liebe durch Leistung und Anerkennung verdienen muss. Durch Leistung, ja, Anerkennung und Liebe verdienen muss, so rum. Und ebenso braucht der den Geist der Liebe besonders, der selbst Bitterkeit, Abneigung, Ablehnung oder sogar Hass gegen einen anderen Menschen empfindet. Häufig hängt beides ja auch zusammen. Wir können Gott ehrlich die schädlichen Gefühle und Gedanken bekennen, ihn bitten, das dahinter dazu zeigen und diese Lügen mit Gottes Wahrheit überschreiben. Das ist wie das Neuformatieren einer Festplatte. Denn Gottes Wahrheit ist, dass wir den Geist der Kraft bekommen haben. Wir können unser Leben in dem Bewusstsein führen, dass wir allem gewachsen sind, weil Christus uns stark macht. So heißt es in Philipper 4, Vers 13. Gottes Wahrheit ist auch, dass wir den Geist der Liebe bekommen haben. Wir können hier in Gottes Wahrheiten eintauchen, indem wir uns mit der Person des Vaters aus dem Gleichnis, was ich euch im Sommer mitgebracht hatte, von den zwei verlorenen Söhnen, vertraut machen. Denn so voller Liebe ist Gott. Und selbst so geliebt können wir diese göttliche Liebe auch weitergeben an unsere Mitmenschen, auch an die Unangenehmen und auch an die, die uns verletzt haben. Paulus sichert Timotheus zu, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Und so ist die Selbstbeherrschung wohl so etwas wie die Königsdisziplin in diesem Vermächtnis. Denn mit ihr sind wir in der Lage, immer mehr zu dem Menschen zu werden, den Gott in uns entstehen lassen möchte. Amen.